euer Herz aufzumachen. Und ja, bin gespannt, was Gott tut. Ich habe heute Abend ein Thema. Wenn ich das jetzt nenne, dann könnte es sein, dass einige sagen, oh, warum bin ich heute Abend gekommen? Und will sagen, dass es eine Botschaft ist, bewusst auch an alle. Okay? Was ist das Thema? Da. Leben als Single. Aha, jetzt seid ihr da. Schnell die Türen zumachen, schließen. Wie ihr vielleicht wisst, haben wir zurzeit eine Predigtreihe über das Thema Sex in the City. Und Fakt ist, dass viele auch unter uns und eigentlich jeder einmal war oder immer noch ist, ein Single ist. Und die Frage ist, wie kann man als Single auch erfüllt leben? Und warum das nicht nur eine Botschaft ist an Singles, ist einmal für die Singles, wie denke und lebe ich als Single? Und für uns alle die Frage, wie denken wir über Singles und wie gehen wir mit ihnen um? Das ist nämlich ganz schön spannend. Und in der Vorbereitung ist mir da selber auch das ein oder andere sehr wichtig geworden, was ich euch gerne mitteilen möchte. Ich habe einen schönen Spruch gefunden, den ich euch mal mitgebracht habe. Nichts lässt es dich deutlicher spüren, dass du Single bist, als der dämliche Mindestbestellwert beim Pizzaservice. Bumm. Tja, ist nicht immer einfach, Single zu sein, nicht wahr? Da fängt es schon an, da will man sich eine Pizza gönnen und gibt es die gar nicht so für einen Single. Ne? Nicht so doll. Ich selbst war 28 Jahre Single, mit einer kleinen Unterbrechung von 8 Monaten, wo ich meine erste und letzte Freundin hatte, bevor ich dann meine jetzige Frau Kathi geheiratet habe, vor 8 Jahren. Und will aber, bevor ich ein bisschen was über mich erzähle und ins Thema einsteige, euch gerne 2 Personen vorstellen, die viele Jahre Singles waren und seit kurzem verheiratet sind. Und für mich sind sie einfach wie so eine Art Vorbild, was das Single-Sein betrifft. Und ich will sie euch kurz vorstellen. Nikolaus und Christiane. Und ich bitte mal euch kurz nach vorne. Kommt mal zu mir. Ich mache ein Kurzinterview. Ja, also wir haben jetzt nicht den ganzen Abend Zeit. Ihr könntet jetzt die ganze Woche erzählen. Aber ich will euch kurz 2, 3 Fragen stellen und würde einfach euch bitten, dass ihr so spontan kurz aus eurem Herzen dazu was sagen könnt. Ah, ich habe was vergessen. Könnt ihr euch kurz hinsetzen? Meine erste Frage zielt nämlich eigentlich darauf ab, nachdem wir ein Video geschaut haben. Ein bisschen spannend machen. Okay. Na, ihr könnt hier bleiben. Nicht, dass ihr mir weglauft.
Sven, hallo.
Der Mann an deiner Seite.
Ja.
Hallo Susi, hallo Leute.
Ohne dich wäre kein Love Shack.
Das geht gar nicht.
Love Shack ohne Sven.
Geht doch nicht.
Ist wie ein Himmel ohne Sterne. So, Sven, wir haben ein paar Fakten zum Thema, warum Leute Single sind, die häufigsten Ursachen. Mit 49% auf Platz 1, ich treffe einfach nicht den Richtigen. Das
genau.
Ist natürlich ein schwieriges Problem. Ne?
Gefolgt von 41%, ich habe sehr hohe Erwartungen an einen Partner.
Auch manchmal schwierig. Ich habe einfach zu viel zu tun, um auf Partnersuche zu gehen. Das sagen 36% der Singles.
Halte ich ja persönlich für eine Ausrede, aber gut. Dann 17%, weit abgeschlagen dann schon. Ich traue mich nicht, auf jemanden zuzugehen.
Das ist
Hätte
ein Problem,
ich mehr gedacht.
Was
Hätte
wir auch hier zum Beispiel oft als Mail bekommen, hilf mir, wie soll ich sie ansprechen? Für mich ist es schwierig, jemanden zu treffen, sagen 16%.
Dann 13%, ich schrecke andere mit meinem Selbstbewusstsein ab.
Okay.
Wow, das sind die Alpha-Tierchen.
Ich hänge noch an meinem Ex, das kann natürlich auch auf den Grund sagen, das sind 12%.
Genau, dann 9%, ich habe zu wenig Geld, vermutlich ist damit gemeint, um auszugehen, könnte ich mir vorstellen.
Wir werden das natürlich nochmal von euch wissen wollen in den Comments. Ich bin nicht attraktiv genug, da fühlen sich vielleicht einige nicht so, 9%, aber wahre Schönheit kommt ja bekanntlicherweise von innen.
Richtig. Und dann auf Platz 10 mit 8%, ich bin gerne Single. Eigentlich die Antwort auf unsere Fragestellung.
Und damit wäre die Sendung für heute beendet.
Genau. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Was machen wir denn jetzt, Sven?
Jetzt guck mal in die Kommentare.
Jetzt hören wir die Predigt. Und jetzt dürft ihr kommen. Genau. Ganz mutig würde ich euch mal bitten zu sagen, wie lange wart ihr denn eigentlich Single?
Naja, ziemlich lange.
Du musst nicht in Zahlen, aber wenn du willst, kannst du.
Naja, ich war 28, als ich Jesus kennenlernte. Und da davor hatte ich einen Freund und das war auseinandergegangen. Und dann, als ich hier nach Dresden kam, war ich 36 oder 35 noch. Und dann war ich auch mal verliebt und so. Aber es wurde dann nichts draus. Und mit Nikolaus hat es geklappt.
Sehr gut, sehr gut. Wir haben verschiedene Gründe gehört, warum jemand Single ist. Warum wart ihr so lange Single?
Naja, also ich würde sagen, das, was die erzählt haben, das trifft alles irgendwo zu. Weil ich war irgendwie auch ziemlich beschäftigt immer. Und das ist ja schön, wenn es einem nicht langweilig ist. Dann hat man nicht so viel Zeit zum Trübsal zu blasen. Weil ich als Musiker, ich weiß, wenn man schon ein Blasinstrument spielt, dann sollte man es auch können. Und das ist immer blöd, ja. Okay, und da war ich einfach zu beschäftigt, ja. Da habe ich mir gesagt, okay, Singen hat was mit Singen zu tun. Und dann singe ich mal schön. Und dann mache ich viel Lobpreis und mache in der Gemeinde mit, wo es irgend geht. Und da war ich im Lobpreis, haben wir Alpha-Kurse gemacht, dann habe ich so zu verschiedenen LTTs gefahren, im Kinderdienst, in der Gruppe vom André war ich, war super.
Okay, schön. Nikolaus, was war bei dir der Grund?
Ich war, sagen wir mal, 15 bis 18 Jahre Single, davon 8 Jahre gewollt Single. Wie vielleicht manche wissen, war ich mal in einer geistlichen Kommunität, sprich in einem Kloster. Da war ich bewusst Single, gewollt. Dann, wie ich dann die Gemeinschaft verlassen habe, hatte ich dann auch den Wunsch, Partnerschaft zu leben oder jemanden kennenzulernen, habe ich dann auch. Aber es waren eher kurze Sachen. Und in der Zwischenzeit, dass mir sozusagen die Decke nicht auf den Kopf fällt, habe ich mich beschäftigt. Ich habe mich mal beruflich weitergebildet. Ich war nicht zufrieden mit dem, was ich konnte, sondern ich habe mein Wissen irgendwie erweitert. Ja. Zum Beispiel, ich habe Korbflechter gelernt neben meinem Tischlerberuf und des Lehrerhandwerks. Ja.
Wow. So, wenn ich euch fragen würde, wenn ihr so die Singlezeit resümiert und zurückschaut, man kann ja da verschiedene Empfindungen gegenüber haben. Würdet ihr sagen, das war eine Zeit, wo ihr eigentlich euch mehr ein Stück deprimiert gefühlt habt, keinen Partner zu haben? Oder war eher mehr so die Zuversicht, so dieser positive Blick nach vorne gewandt, das wird schon werden? Also war das eher schwierig, damit umzugehen oder wart ihr eigentlich eher positiv gestimmt?
Na, ich weiß noch, wie wir mal nach einem Gebetstreffen zu dritt oder viert in der Kneipe waren, da war André auch dabei. Und dann da war ich noch Single, war kein Nikolaus in Sicht. Und dann haben wir mal so drüber geredet, wie es dann so ist. Und ich hatte irgendwie damals das Gefühl, dass Gott jemanden für mich hat. Und das ist nie weggegangen. Und zwischendurch hatte ich mal so Blues. Ich kann mich erinnern, dass ich mal in meinem Zimmer lauter Hochzeitsfotos von meinen Bekannten, Freunden, Verwandten, allen Leuten, die in letzter Zeit geheiratet haben, aufgestellt habe und gesagt, Gott, ich danke dir, dass du mich nicht weniger lieb hast als die beiden. Ich danke dir, dass du mich nicht weniger lieb hast als die beiden und so weiter.
Okay, ja, das ist gut. Wie war das bei dir?
Ja, dieses berühmte Loch, das kenne ich auch, aber nur, ich kenne es nicht so lange Zeit. Wie ich so ein bisschen so in die Traurigkeit gekommen bin, was es ja auch gegeben hat, habe ich mir gesagt, ich werde dieses Loch auf keinen Fall erweitern, nicht größer machen und nicht tiefer machen, indem ich mir Leid tue. Ja, indem ich so arm bin, armer schwarzer Kater, ja, sondern ich habe sozusagen gegengearbeitet oder gegengesteuert, indem ich bin viel spazieren gegangen in der Zeit, also alleine am Fluss, ich war damals in der Schweiz und in Berlin, ich bin viel alleine unterwegs gewesen und habe in der Zeit auch gebetet, für mich, für andere Leute, für Anliegen. Und ich habe in der Zeit auch viel gelesen. Ja, aber nicht unbedingt jetzt, wie finde ich einen Partner, sondern geistliche Dinge. Ja, ich habe mich auch ein Stück bewusst ein bisschen abgelenkt und den Fokus nicht nur so, oh, jetzt bin ich Single und Hilfe und wann wird das mal sein, dass ich eine Partnerin finde, sondern ich habe das ganz ehrlich zu Gott gebracht, aber das war jetzt nicht mein Hauptfokus, sondern ich habe mich beschäftigt, ich habe in der Gemeinde mich engagiert.
So, zum Schluss, wenn ich euch frage, welche Empfehlung würdet ihr Singles geben, die wie ihr damals mittendrin gesteckt haben? Was hilft, gut mit dieser Lebenssituation umzugehen? Vielleicht ihr beide, kurze Antwort.
Freunde. Also ich habe wunderbare Freunde. Und als ich jetzt das gedacht habe mit dem Pizza-Service, habe ich gedacht, wieso denn alleine Pizza essen? Mit ein paar Freunden. Ja.
Dann haut's wieder hin, ne?
Naja, was soll ich sagen? Einfach so leben, dass ich sagen kann, ich habe ein Leben, was mir Freude macht, und so leben, dass ein anderer, eine potenzielle Partnerin, mich vielleicht attraktiv finden kann. Also mich nicht gehen lasse, mich nicht rasiere oder was, oder schlechte Kleidung tragen und auch, wie ich auftrete. Ich meine, wenn ich so durch die Gegend gehe, dann sieht jeder den jetzt schlecht. Ja? Wer will denn so jemanden haben? Ich meine, klar, wenn jetzt jemand wirklich krank ist, das möchte ich natürlich schon respektieren. Ja? Aber ich kann was tun, ich kann etwas für mich tun. Also ich muss nicht selbst ins Loch reinspringen. Ja? Das
sehr gut. Amen. Sehr gut, vielen Dank. Vielen Dank. Und ich finde, die beiden sind wirklich, denke ich, ein Vorbild und eine Ermutigung, gerade für die, die schon länger warten. Und ich habe Christiane immer bewundert. Einfach so diese positive Grundhaltung. Und gar nicht verbittert geworden. Natürlich wissen wir nicht, was du manchmal vielleicht, wo du alleine warst, durchgemacht hast. Aber an sich, deine Ausstrahlung hat mich immer sehr ermutigt und motiviert. Mir selber ging es so, dass ich viele Jahre, wo ich Single war, eigentlich mir immer einen Partner gewünscht habe. Gerade so als Jugendlicher gab es keinen Tag, wo ich nicht daran gedacht habe. Das war oft meine Motivation, überhaupt zur Schule zu gehen. Ja, tut mir leid. Ich habe schon mein Abi, ich kann das jetzt sagen. Oder Studium oder so. Kommilitone und ich, wir haben immer so eine hübsche Mädel gesehen, die nannten wir immer Sonnenschein. Aber wir kamen in keinster Weise an sie ran, aber es war schon eine Herausforderung. Und auf der anderen Seite hatte ich so eine Phase, da habe ich schon hier in Dresden gewohnt und da habe ich so ein Single-Shirt angehabt. Und so hat mich auch meine jetzige Frau kennengelernt. Und ich habe eigentlich so ein bisschen in zwei Welten gelebt. Auf der einen Seite wollte ich kein Single sein, wollte unbedingt eine Partnerin haben, ein Mädchen kennenlernen, eine Freundin haben. Aber auf der anderen Seite wollte ich irgendwo dazu auch stehen, dass ich Single bin. Und warum soll ich mich jetzt als Opfer fühlen? Ja, das ist okay, dass man Single ist. Und habe dann so ein Single-Shirt angezogen. Und habe so in diesen beiden Welten irgendwie gelebt. Und natürlich hat man immer Ausschau gehalten, ein bisschen gecheckt mit Mädels und so weiter. Das Problem war bei mir, ich habe gedacht, wenn ich eine Freundin finde, wenn ich die zum ersten Mal sehe, dann muss es push, peng machen. Ja, dann muss es explodieren. Das Problem war immer nur, bei den Mädels, wo es so im Herzen explodiert ist, war ich dann so schüchtern, dass ich auch wieder nicht an die rangekommen bin. Oder entweder, keine Ahnung, habe ich sie nicht wirklich kennengelernt, gab keine Situation, oder sie wollten mich vielleicht nicht, oder ich hatte das Empfinden, sie wollen nicht, oder hatten sie so vielleicht sogar schon einen Freund, und das war also immer nicht so einfach. Deswegen hat Gott es ja auch ganz anders gemacht mit meiner jetzigen Frau. Wir haben uns einfach nur so kennengelernt und dann kam das Bing später. So, Gott hat seine Wege, nicht wahr? Genau. Und ich hatte dann eine Freundin, wie ich Anfang 20 war, aber sie war bedeutend jünger und ich hatte so die Hoffnung, das könnte was werden, und wir sind dann in diese Beziehung reingekommen und irgendwann nach einigen Monaten mussten wir feststellen, dass wir doch sehr unterschiedlich sind. Ich war schon etwas reifer, wollte eigentlich viel verbindlicher eine Beziehung leben. Sie war ja noch jugendlich, noch eher so ein bisschen in der Selbstfindungsphase, und wir mussten dann leider übereinkommen, dass das nichts wird. Und an dem Tag, weiß ich noch, ich war einfach so down, weil ich wirklich gehofft habe, dass das was werden könnte. Und mir war klar, dass es Zeit braucht, weil sie einfach noch sehr jung war. Und ich wollte auch diese Zeit geben, aber ich musste realisieren, dass das nichts ist. Und ich weiß noch, ich saß da am Küchentisch, war einfach sehr niedergeschlagen. Und ich hatte so das Gefühl, dass so eine innere Stimme sagt, André, warte einfach, ich habe noch etwas Besseres für dich. Und das war auf der einen Seite schön zu hören und gleichzeitig doch sehr schwierig, weil ich will mich nicht billig vertrösten lassen. Und wer weiß, ja, mitten in die Situation sowas, ich konnte das kaum glauben. Aber das ist etwas, was ich mitgenommen habe aus dieser Trennung heraus. Ja, und dann war das so, dass ich kam vor 15 Jahren nach Dresden und vor 14 Jahren hatte ich die Gelegenheit, da habe ich ein Jahr hier gewohnt, hatte ich die Gelegenheit, nach New York zu gehen für einige Monate, um dort eine christliche Kinder- und Jugendarbeit kennenzulernen und als Praktikant mitzuarbeiten. Und im Vorfeld habe ich eines Nachts einen Traum gehabt. Und zwar habe ich ganz, ganz deutlich eine junge, hübsche Frau gesehen, so ein bisschen dunkelhäutig, so die Hispanics, die es ja auch in New York gibt. Und da war so eine Stimme, die gerufen hat, wer ist das, wo ist die zu finden? Und eine Stimme sagte, Metro Ministries New York. Ich wach auf und denke, was war das? Hat der Herr vielleicht zu mir gesprochen und mir schon meine zukünftige Frau gezeigt? So. Ich war hin und her am Überlegen, kann das von Gott sein? War das nicht von Gott? Man betet ja auch so als Single. Ja, mein Gebet war immer, Herr, schenke mir zur richtigen Zeit die richtige Frau. So, und dann hat man natürlich immer geguckt und überlegt, wo ist die richtige Zeit und die richtige Frau? Naja, bin dann nach Amerika geflogen, die Ministry, komme den ersten Tag an und habe natürlich schon ein bisschen weitere Augen gehabt. So, immer mal ein bisschen geguckt. Aber Tage vergingen, dieses Gesicht habe ich nirgendwo gesehen. Wochen vergingen. Dieses Traumgesicht immer noch nicht vorhanden. Und ich dachte, naja, also wenn sie jetzt nicht mehr kommt, dann kommt sie gar nicht mehr. Und sie kam auch leider gar nicht mehr. Und musste dann eingestehen, vielleicht war es dann doch nicht von Gott, sondern nur eine Sehnsucht in mir. Wie auch immer. Auf jeden Fall so diese Stimme, André, ich habe was Besseres für dich, brauchte dann doch noch ein bisschen Zeit. Also generell war das eine Zeit für mich als Single, die nicht immer sehr einfach war. Und doch möchte ich euch ein bisschen dran teilhaben lassen, was mir geholfen hat, aber auch, denke generell, euch und uns helfen kann. Und was ich immer wusste ist, ich habe einen Gott, der mich kennt und der weiß, was meine Sehnsüchte sind. Und ich weiß, dass mein Gott das Beste für mich hat. Und deswegen kann ich ihm vertrauen, dass er weiß, was gut für mich ist und wie er mich führen kann. Und meine Aufgabe war, daran festzuhalten und ihm zu vertrauen, dass er einen guten Plan hat. Und dieses Gefühl hat mich durch die Jahre immer wieder bewegt und getragen, zu wissen, es gibt einen Papa im Himmel. Es gibt einen Vater, der weiß, was gut für mich ist. Und ich war immer wieder herausgefordert, ihm zu vertrauen, aber ich habe daran festgehalten. So, meine erste Frage heute Morgen, das ist eigentlich eine grundlegende Frage, ist generell, was spürst du, was Gott in dein Herz gelegt hat? Die Frage nämlich ist, spürst du einen Ruf, eine Sehnsucht, einen Partner wirklich zu finden und auch zu heiraten? Oder spürst du vielmehr, dass das gar nicht in Frage kommt, sondern du ehelos bleiben sollst? Vielleicht sagt man sich, wieso soll man sich da groß entscheiden? Was ist das für eine Frage? Und da möchte ich mal mit euch in die Bibel schauen. Und der gute Paulus hat den Korinthern da einiges zu geschrieben. Und ich habe auch die Bibelverse mitgebracht, die wir über Beamer lesen können. Und ich möchte euch gerne da ein bisschen was zu vorlesen, weil Paulus da einige gute und hilfreiche Dinge zuschreibt. Okay, beginnen wir mit 1. Korinther 7, 8, ab Vers 8. Den Unverheirateten und den Verwitweten sage ich, es ist am besten, wenn sie meinem Vorbild folgen und allein bleiben. Aber wenn ihnen das zu schwer fällt, sollen sie heiraten. Das ist besser, als wenn sie von unbefriedigtem Verlangen verzehrt werden. Dann ab Vers 25. Wie sollen sich nun aber die unverheirateten jungen Leute verhalten? Ich habe dafür keine Anweisung des Herrn. Doch sage ich euch meine Meinung als einer, den der Herr in seinem Erbarmen als vertrauenswürdig erachtet und in seinem Dienst genommen hat. Ich meine also, dass es wegen der bevorstehenden Notzeit das Beste ist, wenn jemand unverheiratet bleibt. Wenn du eine Frau hast, dann versuche nicht, dich von ihr zu trennen. Aber wenn du keine hast, so bemühe dich auch nicht darum, eine zu finden. Heiratest du trotzdem, so ist das keine Sünde. Und wenn die junge Frau heiratet, sündigt sie nicht. Ich möchte euch nur die Belastungen ersparen, die jetzt in der Endzeit auf die Eheleute zukommen. Denn ich mache euch darauf aufmerksam, Brüder und Schwestern, die Tage dieser Welt sind gezählt. Darum gilt für die Zeit, die uns noch bleibt, auch wer verheiratet ist, muss innerlich so frei sein, als wäre er unverheiratet. Wer traurig ist, lasse sich nicht von seiner Trauer gefangen nehmen. Und wer fröhlich ist, nicht von seiner Freude. Kauft ein, als ob ihr das Gekaufte nicht behalten würdet, und geht so mit der Welt um, dass ihr nicht darin aufgeht. Denn die gegenwärtige Welt wird nicht mehr lange bestehen. Ich möchte, dass ihr frei seid von falschen Sorgen. Wenn einer unverheiratet ist, sorgt er sich so zu leben, wie es dem Herrn gefällt. Aber wenn einer verheiratet ist, sorgt er sich um die Dinge der Welt, nämlich wie er seiner Frau gefällt. So zieht es ihn nach zwei Seiten. Ebenso ist es mit der Frau. Wenn sie unverheiratet ist, sie darum besorgt, mit ihrem ganzen Tun und Denken dem Herrn zu gehören. Wenn sie dagegen verheiratet ist, sorgt sie sich um die Dinge der Welt, nämlich wie sie ihrem Mann gefällt. Ich sage das nicht, um euch zu bevormunden, sondern weil ich euch helfen will. Denn ich möchte, dass ihr ein anständiges Leben führt und beharrlich und ungeteilt dem Herrn dient. Paulus schreibt hier von zwei verschiedenen Lebensentwürfen. Er schreibt zum einen über heiraten und über nicht heiraten. Und ich meine, ich habe das ja als Single auch gelesen und dachte so, okay, wenn das so ist, dann scheinbar scheint es ja so zu sein, dass man dann Gott mehr liebt, wenn man ja dann Single bleibt und nicht heiratet. Aber ich glaube, das ist nicht so. Denn die große Frage, die Paulus hier aufwirft, ist, zu was hat Gott dich gerufen? Welchen Plan hat Gott mit deinem Leben? Heiraten oder eben nicht? Denn beides hat eigene Möglichkeiten. Wie Paulus sagt, wenn du nicht heiratest, dann hast du in der Tat natürlich andere Möglichkeiten, zum Beispiel mit und für Gott zu leben, dich auch zeitlich ganz anders zu investieren. Wohingegen jemand, der verheiratet ist, natürlich Verantwortung hat gegenüber Familie, Ehepartner, Kinder und das natürlich auch Zeit und so weiter und Kraft und Energie bedeutet. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass jemand, der nicht heiratet, natürlich aber damit leben muss, wenn ich das so sagen darf, eben keine Kinder und keine Familie im engsten Sinne so zu haben. Und wer verheiratet ist, der ist mit seiner Frau ein Team, worin man natürlich Gott auch wieder in anderer Art und Weise dienen kann. So, man könnte sagen, in beiden Lebensentwürfen gibt es Vorteile und gibt es in Anführungszeichen Nachteile. Aber ich glaube, je nachdem, für was du berufen bist, ist dieser Lebensentwurf kein Nachteil. Denn wenn jemand berufen ist, zu heiraten, dann kann er mit seiner Frau ein Team sein, wo er Gott genauso lieben und dienen kann, auf die Art und Weise, mit der Gott einen benutzen möchte. Und wenn jemand nicht verheiratet ist, dann wird Gott einen so gebrauchen, dass er alle Bedürfnisse erfüllt bekommt, in anderer Weise, wie es ist bei jemandem, der verheiratet ist. Gott wird alles geben, was notwendig ist, um die Berufung auch gut ausleben zu können. Und ich möchte euch ein paar Punkte mitgeben, die ich wichtig finde und wo ich hoffe, dass sie euch ein Stück helfen und auch ermutigen können in der Situation, in der ihr seid. Der erste Punkt, lasst uns die Gabe der Ehelosigkeit, wie Paulus sie hier beschrieben hat, als etwas Gutes und Positives sehen. Ich denke, wir sollten eine positive Kultur entwickeln, dass man ehelos bleiben darf. Dass wir ein Stück den Druck wegnehmen, heiraten zu müssen oder heiraten zu sollen oder einen Partner finden zu sollen, weil das ja irgendwo in ist und irgendwo auch alle tun und alle machen. Eine junge Frau sagte mir kürzlich, dass sie glaubt, dass sie berufen ist, ehelos zu bleiben. Und ich dachte so, wow, ganz schön mutig, sowas zu sagen. Aber interessant war, dass sie alles andere als unglücklich aussah. Und sie sich auch wirklich für den Herrn engagiert. Und interessant ist, dass Paulus ja diesen ehelosen Lebensstil sogar als Favorite darstellt. Er sagt, eigentlich wünsche ich mir, ihr könnt alle so sein wie ich. Und er zählt die Vorteile auf, ehelos zu sein. So, das ist interessant. Wir scheinen in einer Zeit zu leben, wo eigentlich ehelos irgendwo out ist. Aber für Paulus war das irgendwie so das Ding, was er so eher gehighlightet hat. Fand ich interessant, wieder neu so darüber selbst nachzudenken. Ich denke, wir leben zwar in einer Zeit, wo so ein bisschen das Single-Sein mehr und mehr im Trend ist, aber die Sache ist, dass in der Welt, wo das Single-Sein im Trend ist, trotzdem Sex ausgelebt wird. So, jetzt aber ist es so, dass wir als Christen sagen, wir haben den Wert, kein Sex vor der Ehe. Und da bauen wir uns so einen Druck auf, dass sozusagen jeder doch heiraten würde wollen oder sollte oder müsste, weil wir uns gar nicht vorstellen könnten, ohne Sex leben zu können. Das ist jetzt eine Theorie, die ich sozusagen verbreite, okay? Aber ich habe so das Empfinden, dass es oft so ist, dass wir sagen, wenn ich mich angucke, ich meine, ich hätte es mir auch nicht vorstellen können. Und meins projiziere ich auf alle anderen. Und wenn wir sagen, als Christen kein Sex vor der Ehe, das hieße, damit wir das alle erleben können, gehen wir davon aus, dass schon alle heiraten werden. Und dann haben wir so eine Kultur, wo es für den Einzelnen schwierig wird, der vielleicht die Berufung hat, das zu leben. Und das wäre eigentlich sehr schade. Und was ich uns einfach sagen möchte ist, lass uns eine Kultur entwickeln, wo wir diese Gabe genauso wertschätzen, anerkennen und auch fördern. Jesus sagt in Matthäus 19, Vers 12, manche sind nämlich von Geburt an zur Ehe unfähig. Manche werden durch den Eingriff von Menschen dazu unfähig gemacht und manche verzichten von sich aus auf die Ehe, um ganz für das Himmelreich da zu sein. Wer es begreifen kann, der möge es begreifen. Wer es fassen kann, der fasse es. Und vielleicht ist es manchmal schwierig. Aber die Frage ist, zu was hat Gott dich berufen? Welche Sehnsucht hat der in dein Herz gelegt? Und das kann ganz anders aussehen. Wer es fassen kann, der fasse es. Lass uns da eine Akzeptanz für haben. Und ich möchte euch da auch ermutigen, selber auch die Freiheit zu haben, zu sagen, Gott, was hast du mit mir vor? Der zweite Punkt, der, denke ich, sehr wichtig ist, eigentlich für uns alle wieder, lerne mit sexuellen Versuchungen wie Pornografie und auch gerade Selbstbefriedigung gut und ja biblisch umzugehen. Ich bin der Überzeugung, wenn ich so die Bibel anschaue, dass Sexualität ein Geschenk ist. Und ein Geschenk drückt sich damit aus, dass ich jemand anderem eine Freude mache. So, Gott hat uns Sexualität gegeben, um einander etwas Gutes zu tun, zu beglücken und zu segnen. Sexualität ist nicht in erster Linie oder es ist nicht egoistisch, auf mich gezielt meine Bedürfnisse zu befriedigen, sondern den anderen im Blick zu haben. Und wenn wir lernen, diese sexuellen Bedürfnisse, die wir haben, diszipliniert zu leben und uns die Erfüllung der Sexualität aufzuheben bis in den Bund der Ehe, dann hilft uns das auch und trainiert uns das auch für die Ehe selbst. Denn wenn du in einer Ehe verheiratet bist, glaube ja nicht, dass es dann keine Versuchung mehr gäbe, weil es gibt außer deinem Partner noch viele, viele andere, mitunter auch sehr hübsche Menschen, Männer und Frauen. Sex ist ein Geschenk für den anderen. Und deswegen möchte ich dich und euch ermutigen, lernt enthaltsam damit umzugehen. Ich kenne diese Kämpfe, ich kenne sie. Und mein Anliegen war immer, dass ich gesagt habe, Gott, ich möchte dir zur Ehre leben. Und ich möchte sozusagen rein oder heilig zu leben oder entsprechend das, wie du dir das vorstellst, um dich zu ehren. Und mein Antrieb war, dass ich, bevor ich verheiratet bin, wirklich in guter Art und Weise gelernt habe, damit umzugehen. Weil ich nicht eigentlich wegen meinem zukünftigen Partner das wollte, sondern wegen Gott. Aber mein Ziel war auf jeden Fall, in einer guten Art und Weise mit Versuchungen umzugehen, bevor ich verheiratet bin. Weil ich wusste, dass es wichtig ist, weil wenn ich es vorher nicht gelernt habe, dann wird es auch nicht einfacher, wenn ich verheiratet bin. Und noch eine Bibelstelle in 1. Korinther 6, Vers 18. Da schreibt Paulus, lasst euch unter keinen Umständen zu sexueller Unmoral verleiten. Was immer ein Mensch für Sünden begehen mag, bei keiner Sünde versündigt er sich so unmittelbar an seinem eigenen Körper wie bei sexueller Unmoral. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Und hier heißt es, lasst euch nicht zur sexuellen Unmoral verleiten. Die Elberfelder, die formuliert das so, flieht der sexuellen Sünde. Und ich denke, das ist das, was wir tun sollten. Wenn wir merken, boah, da kreuzt eine Homepage auf, boah, da reden irgendwelche Leute komisch über etwas, wow, da ist ein Film und wir merken, wir werden irgendwie gepackt in etwas hinein, was uns nicht gut tut, was sollten wir tun? Fliehen. Das ist manchmal nicht einfach. Weil das hat ja einen Reiz. Es packt mich irgendwo. Weil Sexualität ist was Schönes, ist was Tolles, ist was Gutes. Und das packt einen, weil es Power hat. Aber Gott wünscht sich eine Sexualität, die göttlich ist, die wunderbar ist. Und ich habe immer wieder auch damit gekämpft. Und ich bin einige Male hingefallen. Aber wisst ihr, was ich wusste? Ich wusste, ich habe einen gnädigen Gott. Dass jedes Mal, wenn ich komme und er mein Herz sieht, wie sehr ich eigentlich möchte, zu seiner Ehre zu leben, aber das wieder nicht geschafft habe, zu wissen, Gott vergib mir und wusste, er vergibt mir und ich kann weitergehen. Wenn ich nicht wüsste, dass wir einen gnädigen Gott haben, der mich mehr liebt, als ich mir vorstellen könnte, dann wäre ich wahrscheinlich irgendwie voll depressiv geworden. Aber weil ich wusste, ich habe einen Gott, der mir mit mir geht, durfte ich weitergehen. Und das möchte ich euch auch zurufen. Vielleicht ganz praktisch, wenn du gerade mit Internetpornografie zu tun hast, da gibt es Software, die man sich installieren kann und die ein Freund von dir sich installieren kann. Und jedes Mal, wenn du auf solche heißen Seiten gehst, er eine Meldung bekommt, was dir helfen soll, ein Stück Rechenschaft zu geben. Dass jemand dich dann ansprechen darf und sagen darf, hey, und dass man darüber reden kann. Oder generell kann ich das sehr empfehlen, sich eine Person zu suchen, dem man vertraut, wo man einander regelmäßig über solche Dinge reden kann oder wo man jemandem sagt, hey, du darfst mich jede Woche einmal fragen, wie es mir darin geht. Ich selbst bin dankbar, dass ich Menschen hatte, denen ich vertrauen konnte, hinzugehen und zu sagen, hey, damit kämpfe ich, so und so geht's mir, kannst du für mich beten. Sucht euch jemanden, der euch da helfen kann. Aber Gott möchte, dass wir Sexualität genießen können. Und er möchte, dass wir uns darauf auch gut vorbereiten. Der dritte Punkt, und das ist das, was Christiane gesagt hatte, und das kann ich einfach nur doppelt unterstreichen, hab gute Beziehungen. Es ist so wichtig, Freunde um sich zu haben. Es ist so wichtig, gerade die Chance eines Hauskreises zu nutzen. Überhaupt die Möglichkeiten der Begegnung in der Gemeinde. Für die, die in die Jugend gehen, ist die Jugend ganz wichtig. Freundeskreis, Beziehungen, Familie, andere Menschen, wo du emotional, aber auch körperlich auftanken kannst. Ich denke, wir alle brauchen das, Gespräche zu haben, sich ausquatschen zu können, einfach mal mit jemandem zusammen zu sein. Ich meine, ich kenne das auch, wo man Tage hat am Wochenende, wo man einfach als Single nicht alleine sein wollte. Oder vielleicht so Feiertage wie Pfingsten, ne? So jeder unternimmt irgendetwas. Und da ist es so wichtig, dass man jemanden hat, wo man einfach weiß, mit dem kann ich was unternehmen, mit dem kann ich reden und mit dem kann ich quatschen. Aber nicht nur wegen des Redens willen, sondern ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, dass wir Möglichkeiten haben, auch körperlich aufzutanken. Wir alle sind von Gott als Sexualwesen geschaffen. Und Singles auch. Aber sie leben sozusagen ihre körperliche Intimität anders aus. Aber es heißt ja nicht, dass man das nicht braucht oder das nicht empfindet. Aber auf andere Art und Weise. Und ich denke, dass Berührungen wie Handshake oder Schulterklopfen oder Umarmung sehr, sehr gut und wichtig sind. Wie ich in den USA damals war, die Amis, die sind ja da immer so ein bisschen anders, aber das war schon etwas, wo ich dachte, ja, das ist nicht schlecht. Die sagten, um den Tag emotional gesund zu erleben, braucht jeder Mensch 20 Umarmungen. Da habe ich gedacht, wow, ja. Und die haben dann immer gesagt, so, lass mal aufstehen und mal umarmen und so, das war richtig Arbeit, ja. So. Aber ich habe gedacht, hey, da ist was dran. Da ist was dran. Und ich möchte euch sagen, wir brauchen das. Aber auf einer guten und gesunden Art und Weise. Auch ein Kommentar, Beziehung zum anderen Geschlecht. Ich denke, das ist wichtig, dass man da auch ja in einer guten Art und Weise dem anderen begegnet. Auch ein bisschen guckt, was kann man dem anderen zutrauen an Nähe und Distanz. Und auch da eine Wertschätzung gibt, auch dem anderen gegenüber. Jeder hat auch seine Grenzen woanders. Es gibt vielleicht Mädels, da ist es kein Problem, dass ich sie mal umarme. Bei anderen ist es vielleicht schon etwas zu nah und da reicht nur die Hand. Aber was ich sagen möchte ist, verschließt euch nicht ganz von der Beziehung, aber seid auch weise, Grenzen gut zu respektieren gegenüber dem anderen. Und das ist manchmal nicht so einfach, ne? Weil wir können auch ins Extreme umschlagen. Ich kenne Frauen, die gesagt haben, oh, die Männer, die sind so wie Steine, ja, die reden einen nicht an, die gehen nicht los, die machen keine Initiative. Und dann gibt es andere Männer, da willst du einfach nur fliehen, weil die ja so auf dich draufspringen. Was ich sagen will, ist, wir brauchen Beziehung, wir brauchen Gemeinschaft, wir brauchen das Miteinander, aber auf eine wertschätzende, gesunde Art und Weise. Und dann eine Botschaft an uns alle. Lasst uns eine Lockerheit haben, wenn wir sehen, dass Singles miteinander reden oder irgendwo miteinander sitzen oder an der Bar zusammen stehen und einen Kaffee trinken. Nicht sofort zu denken und zu glauben und zu sagen, oh, guck mal da, guck mal da. Cristiano Nikolaus, guck mal. Oh, das könnte was, huhu, das könnte was werden, ja. Weil wenn wir so hineininterpretieren, dann brauchen wir noch ein paar Verheiratete, die sich immer dazwischen stellen. Das will man ja nicht, oder? So, was ich sagen möchte, ist, lasst uns eine Lockerheit zugestehen, wo man einfach miteinander quatschen kann, reden kann, was unternehmen kann, ohne sofort die beiden in etwas hineinzupressen, was eigentlich gar nicht der Wahrheit ist und was einfach nur unter Druck bringt und dann für die beiden wieder eine Schwierigkeit ist, zu sagen, oh, wir dürfen nicht miteinander reden, weil die anderen denken, wir wollen was voneinander. Das kann manchmal ganz schön stressig werden, gerade in christlichen Gemeinden. Und ich weiß nicht, es gibt vielleicht nicht die Lösung, aber ich wünsche mir, dass wir da ein Bewusstsein für haben, zu sagen, hey, locker sein, easy sein. Der fünfte Punkt, lerne von neuen oder auch erfahrenen Paaren. Ich möchte dir sagen als Single, vermeide nicht den Kontakt mit anderen Pärchen. Vermeide nicht den Kontakt mit Ehepaaren. Vermeide nicht den Kontakt mit Familien. Weil ich glaube, du kannst dir vieles abgucken an guten Umgangsweisen und an weniger guten Umgangsweisen. Ich denke, als Single kannst du schon ganz viel lernen, was andere gut machen und wo du sagst, oh, nee, so werde ich es nicht machen. Während meiner Zivildienstzeit habe ich über ein Jahr in einer Wohngemeinschaft gelebt, mit einer Hausvaterfamilie und ich hatte die Gelegenheit und das Privileg, wirklich so einen Blick live in das Familienleben hineinzubekommen. Wie sozusagen das Ehepaar miteinander umgegangen ist, wie sie mit ihren Kindern umgegangen sind. Und mich hat das sehr beeindruckt, weil ich manches von zu Hause gar nicht so kannte. Und auch sonst keine Gelegenheit hatte, irgendwie hineinzuschnuppern, wie es denn ist, mal Vater zu sein oder Ehemann zu sein. Und ich möchte euch sagen, nutzt die Gelegenheit, wo es möglich ist. Ich meine, ich selbst hatte keine großen Probleme als Single mit anderen Pärchen mal abzuhängen oder mit Familien was zu unternehmen. Ich weiß noch, wie ich neu in Dresden war, war ich in einem Hauskreis, der bestand aus einigen Familien, weil da gab es kaum junge Erwachsene. Und da blieb mir sowieso nichts anderes übrig, als in einen Hauskreis zu gehen mit Familien. Und ich hatte eine Einraumwohnung und nachmittags hat mich da eine Familie besucht. Klemmers, ja, mit Margret. Die Margret, die war mit mir im Jugendleitungsteam, die heiratet jetzt im Herbst. Die war damals, keine Ahnung, 8, 9 Jahre. Die Familie, und ich war überhaupt nicht, dass ich mal heirate und Familie habe und ich war als Single, aber die haben mit mir Nachmittag verbracht und das habe ich nie vergessen. Und das fand ich einfach nur stark. Aber die Frage ist, bist du bereit, auch dich darauf einzulassen? Mir geht es auch so. Ich bin Familienvater und ich bin Ehemann. Aber ich selbst, wenn ich das hier so sagen darf, möchte nicht nur mit Familien oder mit Pärchen abhängen. Auch ich möchte gerne mit Singles zu tun haben. Ich genieße das. Ich beneide manchmal die Hauskreise, die Singles-Hauskreise, die Studentenhauskreise, was die alles unternehmen. Ja, wo ich denke, ich würde mich gerne rausschleichen. Ne? Tschüss, Kathi. Aber das ist halt das. Das geht nicht immer so. Ne? Genau. Wenn du jetzt schon weißt, du hast die Gabe der Ehelosigkeit, falls du die Gabe der Ehelosigkeit nicht hast, dann möchte ich dir sagen, hast du eine super Gelegenheit, jetzt schon ein guter Ehemann und eine gute Ehefrau zu werden. Ich möchte dir sagen, bereite dich schon drauf vor. Arbeite an deinem Charakter. Arbeite an deiner Ausstrahlung. Ich meine, das ist das, was Nikolaus eben gesagt hat, ja? So wie man über Dinge nachdenkt, welche Einstellung man hat, wie man durchs Leben geht. Arbeite einfach an verschiedenen Eigenschaften. Du kannst zum Beispiel Teamwork schon ganz gut lernen. Jetzt schon. Du kannst Freundlichkeit trainieren, Demut, sich einander unterordnen, treu gegenüber einer Beziehung zu sein, einer Freundschaft, einer Aufgabe, Hilfsbereitschaft. Du kannst auch jetzt schon, mit Hilfe von anderen vielleicht, ein bisschen analysieren, wo du gewisse Macken hast, die schwierig werden könnten für eine Beziehung. Wie zum Beispiel, dass du vielleicht jähzornig manchmal bist oder sehr, sehr unverlässlich. Und manchmal sieht man sich ja selbst nicht, wo man diese schwarzen Flecke hat. Und da rate ich dir einfach, jemanden anderen zu bitten, einfach mal ein Feedback zu geben, zu sagen, hey, siehst du irgendwas in meinem Leben, wo ich dran arbeiten kann oder was ich besser machen könnte? Da kann ein Freund, da kann ein Mentor, da kann ein Vertrauter, denke ich, sehr, sehr gut helfen. Und wir alle leben ja in Beziehungen, wo wir diese Dinge lernen können. Sei es auf Arbeit mit deinen Kollegen, mit deinem Chef oder in der Uni, mit deinen Kommilitonen oder mit dem Prof, in der Schule, mit dem Lehrer und den Mitschülern. Selbst in einer Wohngemeinschaft, in einer WG. Wer von euch wohnt in einer WG oder hat darin gewohnt? Ja, das sind doch sehr viele. Das ist die beste Vorbereitung auf die Ehe. Man muss sich die Toilette teilen und da ist die Frage, wer putzt sie? Oder putzt sie eben nicht? Aber das sind die ganz praktischen Dinge, die man lernt, miteinander zu reden, Konflikte zu lösen, einander auch mal was Gutes zu tun, vielleicht einzuladen, sich abzusprechen, was zusammen zu unternehmen. Da wird man geschliffen. Oder auch Dienste in der Gemeinde, wo wir im Team arbeiten, wo ein Miteinander wichtig ist. Und dann darf ich dir ans Herz legen, sei jetzt schon ein Wohlgeruch. Dein Atem, deine Körperhygiene. Darf ich sagen, dass Männer auch Parfüm nehmen dürfen? Es gibt auch noch andere Tage als nur samstags als Waschtag. Ja, also wisst ihr, das sind so, ist ja eigentlich das, was Nikolaus gesagt hat. Und ich meine, das kommt zwar ganz selten vor, aber ich habe das schon erlebt, gerade in der Jugendgruppe. Ja, da kommt dann einer an und sagt, hi André, und man umarmt sich und dann denkt man, ich war Jugendleiter und bin der Hirte und ich kann damit gut umgehen, wir lieben ja alle. Aber ich weiß, dass dieser junge Mann sich sehnlichst eine Partnerin wünscht und ich sag mir, ja, aber wie soll denn die in die Nähe überhaupt von dir kommen wollen? Das sind so banale Dinge, aber... Ja, aber das ist einfach so. Es ist einfach so. Okay. Und dann das Letzte, wie du dich vorbereiten kannst. Ist meine Empfehlung, habe eine konkrete Vorstellung von dem, wie dein zukünftiger Partner sein sollte. Von dem, was dir wichtig ist. Was ist dir wichtig bezüglich dem Glauben an Gott? Ist es dir wichtig, dass jemand das, was du als das Wichtigste im Leben empfindest, auch das Wichtigste ist? Wenn ich davon ausgehe, dass für dich Gott das Wichtigste ist? Für mich war das Ding. Oder bezüglich Charaktereigenschaften. Was ist dir wichtig, um ein Leben lang mit deinem zukünftigen Partner auskommen zu können? Welche Interessen, welche Ziele, welche Visionen sollten übereinstimmen, so dass die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass ihr ein geniales Team werdet? Ich denke, es ist jetzt schon wichtig, dass du dir wirklich Gedanken machst und nicht irgendwo hineinschlitterst, wo du dann viel Kraft und Energie und Emotionen in eine Beziehung verwendest, wo du dann nach ein paar Monaten sagen musst, oh, wir passen gar nicht zusammen und dann das Ganze wieder rückgängig machen musst. Das wäre sehr, sehr schade. Das muss nicht sein. Und dann, was sagt Gott? Was sagt Gott? Wie gesagt, mein Gebet war immer, Herr, schenke mir zur richtigen Zeit die richtige Frau. Und was ich mir immer gewünscht habe, ist, in einem natürlichen Kontext meine zukünftige Frau kennenzulernen. Ich war nie der Typ, der irgendwie rumgegangen ist und gesagt hat, oder gesagt hätte, du, ich bin der André und naja, ich wollte dich mal kennenlernen und nein, das hätte ich mir nie vorstellen können. Ich habe immer gesagt, Gott, du musst es irgendwie arrangieren, dass wir uns ganz natürlich kennenlernen. Und so war das auch. Wie gesagt, meine Frau, die ich kennengelernt habe, hat es alles andere als Peng gemacht. Wir haben uns hier in der Gemeinde einfach kennengelernt, weil wir zusammen einen Gottesdienst moderiert haben und wir einfach Zeit hatten zur Vorbereitung und wir uns getroffen haben und ich sogar mich mal bei ihr zu Hause getroffen habe und sie dadurch viel näher kennenlernen konnte. Und ich hatte ja eine Checkliste, was mir wichtig ist für eine Partnerin. Und je mehr ich sie kennenlernte, desto mehr konnte ich irgendwie die Dinge abhaken. Und auf einmal macht es irgendwann Peng bei mir und ich habe Kathi innerlich wie äußerlich anders wahrgenommen als vorher und habe mich verliebt. Und das war etwas, da bin ich wirklich wo hineingekommen, wo ich einfach sagen kann, Gott, danke für das, was du da initiiert hast. Aber es braucht nur meine Aktion, dass das Ding auch wirklich Hand und Fuß hat. Ja? So, Gott macht einen Teil, das andere überlässt er dann uns. Okay, 3 Punkte habe ich noch. Siebtens, und wenn wir mal ganz realistisch sind, falls das Single-Sein, in dem du dich befindest, dir wirklich sehr viel Kummer macht. Und ich kenne solche Zeiten, wo ich so frustriert war. Ich weiß noch, dass ich manchmal bin ich ins Bad gegangen und habe mich fast wie eingeschlossen und habe gesagt, okay Gott, wenn du dann halt willst, dass ich die Gabe der Ehelosigkeit habe und halt nicht heiraten soll, na gut, dann mache ich's halt, ist okay. Ja, ich ordne mich ein und ich versuch's und dass ich es auch gerne will. Und dann hörte ich eine Stimme, die aber gesagt hat, André, das ist nicht wirklich das, was ich für dich habe. Aber wenn es so Zeiten sind, wo du Kummer hast, dann möchte ich dir sagen, fokussiere dich nicht primär auf das Negative, sondern sieh auch die Möglichkeiten, die sich in dieser Lebensphase ergeben. Und Christiane und Nikolaus haben das gesagt, die Möglichkeiten, seine Zeit sinnvoll zu investieren mit den Gaben, die du hast, mit den Möglichkeiten, vielleicht was hinzuzulernen, mit der Flexibilität, die du hast, mit der Mobilität. Ich meine, wo ich Single war, habe ich auch einige Sachen machen können, die ich halt sonst nicht gemacht hätte. Wie gesagt, ich war einige Monate in den USA und dies und das und jenes, wo ich einfach gesagt habe, okay, ich will das noch im Leben einfach mitbekommen oder erleben, bevor ich dann eine verbindliche Beziehung eingehe. So, sieh auch die Chancen, die Möglichkeiten, die sich bilden und nutze diese Sachen. In deinem Beruf, in der Gemeinde, im Reich Gottes. Und ich möchte dir einfach sagen, werde nicht bitter und lass dem Selbstmitleid nicht den Raum, sondern nutze die Chancen, die Gott dir gibt, in anderer Art und Weise deine Zeit zu nutzen. Und dann vorletztens, und das ist ein ganz großer Punkt, vergleiche dich nicht mit anderen. Und ich meine, ich habe mich selbst dabei erwischt, wo dann Freunde um mich herum eine Freundin bekamen, sich verlobt hatten, geheiratet haben. Und ich gedacht habe, Gott, hallo, ich bin doch auch noch da. Ja. Und naja, wie gesagt, ich war 28. Kommt drauf an, wie man sieht. Für viele ist das vielleicht sehr spät, für andere ist es noch relativ zeitig, ich weiß es nicht, ich empfand es auf jeden Fall als immer, also wenn man drinnen steckt, findet man das immer spät, ja. So, man will ja jetzt sofort eine Beziehung haben. Und man guckt natürlich an die anderen und es kann einen schon ganz schön runterziehen, wenn man das Gefühl hat, den anderen geht's gut, die sind glücklich, aber ich nicht. Und ich möchte dir einfach sagen, schau nicht auf die anderen, sondern schau auf Gott. Schau auf Gott. Denn du bist ein Original und Gott hat mit dir einen originellen Weg. Natürlich kann ich das so einfach sagen, Aber das kann ich euch halt auch nur sagen. Weil nur Gott das machen kann und weil es stimmt. Wisst ihr, ich habe Zeiten gehabt, wo ich gesagt habe, Herr, ich meine, wir singen ja das Lied auch bei uns in der Gemeinde, ne? Und man singt manchmal so Lieder, wo es um Endzeit geht und man sagt, oh Herr, wir freuen uns, wenn du kommst und dann jubeln wir und komme bald und komme bald. Darf ich euch was ganz Ehrliches sagen? Wo ich Single war, habe ich gesagt, oh Herr, ja, du kannst bald kommen, aber nachdem ich meine erste Nacht mit meiner Frau verbracht habe. Hab gedacht, ja, ich weiß, die Wiederkunft des Herrn steht bevor. Und wenn es dann so feurige Prediger gab, die gesagt haben, ja, wir leben in der Endzeit und macht euch bereit und der Herr kommt bald, habe ich gedacht, ja. So ist das. Und letztens, ich möchte dir wirklich sagen, siehe deine Stärken und entwickle ein positives Selbstbewusstsein. Im Psalm 139 lesen wir, dass Gott sagt, oder der Psalmist sagt, Gott hat uns wunderbar gemacht. Und wisst ihr, das ist so wichtig, dass du ein positives Selbstbild von dir hast und dass du dich so annehmen kannst, wie du bist. Klar haben wir Macken, klar haben wir Dinge, wo wir vielleicht nicht ganz so mit zufrieden sind. Aber wichtig ist, dass du im Grunde dich so annehmen kannst, wie du bist. Das ist die beste Voraussetzung für eine erfolgreiche Beziehung. Weil das Problem ist, wenn du dich bis jetzt noch nicht wirklich angenommen hast und du in deiner Identität echt ein ganz, ganz großes Problem hast, aber hoffst, dass mit einer Partnerwahl und mit einer Partnerschaft das Problem gelöst ist, muss ich dir sagen, dass sich die Probleme nicht dann halbieren werden, sondern verdoppeln werden. Es ist einfach so, weil wenn zwei ungesunde Persönlichkeiten zusammenkommen und sich gegenseitig, wenn ich das mal so sagen darf, therapieren wollen, dann ist es schwierig. Und deswegen nutze die Chance, wo du spürst, dass du mit Dingen kämpfst, wo du spürst, da blockiert etwas. Verlass dich nicht auf die Lösung einer Partnerschaft, sondern geh zu Gott und sag, Gott, helf mir, veränder mich, so dass ich in der Lage bin, wenn ich eine Beziehung habe, die Verantwortung gut zu übernehmen und ein Segen für den anderen zu sein. Das heißt nicht, dass wir perfekt in eine Ehe gehen, weil in einer Ehe kann ich noch viel mehr dazu lernen und ich wachse ja auch in meiner Persönlichkeit. Aber es geht um die Grundeinstellung. Ich habe einen schönen Spruch gefunden, den ich hier mitgebracht habe, aus Sprüche 13, Vers 12. Da heißt es, hingezogene Hoffnung macht das Herz krank, aber ein eingetroffener Wunsch ist ein Baum des Lebens. Und ich hatte manchmal so Zeiten, wo ich echt Hoffnung hatte. Hoffnung hatte und das Gefühl hatte, diese Hoffnung, das zieht sich unheimlich hin. Werde ich jemals Mrs. Wright finden? Und wie gesagt, ich war manchmal sehr überzeugt und manchmal wieder nicht. Und dann habe ich gefragt, Gott, was hast du mit mir vor? Willst du, dass ich heirate? Willst du nicht, dass ich heirate? Ich will euch eins sagen. Wenn du im Herzen ein Drängen, eine Sehnsucht hast, ganz aufrichtig, nach einer Beziehung, dann hat dir Gott wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, einen Partner zugedacht. Aber wenn du in deinem Herzen diesen Frieden hast und nicht dieses krasse Bedürfnis, sondern wirklich einen Frieden hast, auch ehelos zu bleiben, dann könnte es sein, dass Gott dir auch diese Gabe gegeben hat. Ich glaube nicht, dass Gott gegen unsere tiefsten Sehnsüchte arbeitet, weil er legt sie uns in unser Herz. Ich habe immer gedacht, Gott wird mir wahrscheinlich nie die beste Frau geben oder eine, die ich nicht so lieb haben kann, weil dann käme die in Konkurrenz zu ihm. Und das ist aber ein verqueres Denken, weil unser Gott ist ein guter Gott und er möchte das Beste für dich. So, er wird dir den besten Partner geben und er wird nicht gegen deine tiefsten Sehnsüchte arbeiten. Er wird sie vielleicht verändern, aber so, dass du es auch willst. Aber hab jetzt keine Angst, dass er dir irgendwas aufsetzt, was du nie wirklich willst. Jeder hat Wünsche und ein eingetroffener Wunsch ist Leben, setzt Leben frei. Und vielleicht bist du heute Abend hier und du hast einen speziellen Wunsch. Vielleicht hast du den Wunsch, dass du sagst, ich bin vielleicht einer der mehr oder wenigen, die irgendwo spüren, ehelos zu bleiben und wünsche mir, dass ich die Kraft habe, das zu tun. Vielleicht bist du auch heute Abend hier und sagst, mein Wunsch ist einfach, den Richtigen zu finden. Vielleicht sagst du, mein Wunsch ist, einer dieser Punkte, die ich angesprochen habe, einfach zu bearbeiten. Oder du befindest dich in einer Situation, wo du schon sehr, sehr lange auf den Richtigen wartest und dich hier fühlst wie so eine hingezogene Hoffnung. Und egal, welchen Wunsch du in deinem Herzen hast, ich möchte gerne für dich, für euch beten, dass das, was Gott mit dir vorhat, auch wirklich passiert. Bring das, was dich beschäftigt, zu Gott und vertraue, dass er einen guten Plan hat. Denn im Psalm 23, da lesen wir, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er führt mich zu frischen Wassern. Und das ist das, was ich euch heute Abend mitgeben kann. Wenn du weißt und du hast eine Beziehung zu dem göttlichen Hirten und wenn du weißt, dass Gott gut ist und dass er dich liebt, dann kannst du ihm vertrauen, dass er einen guten Plan mit deinem Leben vorhat und dass er dich zur richtigen Zeit, zum richtigen Partner führt. Und wenn du eine andere Berufung hast, dann wird er auch dir diese Kraft geben und alles, was du dazu brauchst, erfüllt leben zu können. Können wir miteinander beten? Ich lade euch ein, aufzustehen. Ich möchte gerne für dich beten. Und ich würde gerne vielleicht für drei verschiedene Gruppen beten. Und vielleicht können wir alle mal unsere Augen zumachen. Und ich würde gerne für die erst beten wollen, die vielleicht sagen, vielleicht weißt du es schon 100%, vielleicht ahnst du das, vielleicht weißt du es nicht ganz genau, aber wo du sagst, es könnte sein oder es ist so, dass ich die Gabe der Ehelosigkeit habe. Und ich möchte gerne für dich beten, dass du wirklich ja von Gott Sicherheit bekommst, dass du von Gott Kraft bekommst, dass du von Gott alles das bekommst, auch dass deine Bedürfnisse gestillt werden können. Denn du bleibst ja weiter ein Mensch mit auch sexuellen Bedürfnissen, aber Gott kann das in anderer Weise auch stillen. Und deswegen hab einfach den Mut kurz, vielleicht willst du deine Hände ausstrecken, Gott entgegen oder dass du im Herzen einfach dem einstimmst und ich möchte gerne für dich, für euch beten. Also wenn dich das trifft, kannst du gerne die Hand heben, so als Zeichen für dich zu Gott oder einfach dein Herz aufmachen und ich bete. Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du der Herr bist, dass du der König bist. Und Herr, jeder Einzelne ist in deinen Augen wichtig und wertvoll und du bist der Hirte für jeden Einzelnen. Und Herr, du gibst verschiedene Gaben, du gibst verschiedene Berufungen. Und du siehst, Herr, wo es Einzelne unter uns gibt, die ja, das Empfinden haben, dass sie berufen sind, ehelos ja, mit dir und für dich zu leben. Und ich bete, Herr, dass du ihnen heute Abend eine ganz, ganz neue Freude dafür schenkst. Eine ganz neue Sicherheit, eine ganz neue Kraft. Bete, Herr, dass du ihnen viele liebe Menschen um sie herum gibst. Bete, Herr, dass du ihnen Menschen gibst, die sie bestärken und ermutigen und beistehen können. Bete, Herr, dass du ihnen auch Gaben gibst, die Aufgaben, die du für sie hast, ausüben zu können. Herr, ich bete um deinen Segen für sie und auch eine Freiheit, das mit einem Selbstbewusstsein leben zu können. Bete, Herr, dass du allen Mangel ausfüllst, dass du segnest und dass dein Wille geschieht. Und dann möchte ich gerne für die beten, die sagen, hey, ich spüre so, ich bin in der Vorbereitung. Gott arbeitet an mir, Gott arbeitet an meinem Charakter, Gott arbeitet an meinem Denken. Ich bin auch vielleicht im Kampf mit Versuchungen und ich merke aber, dass Gott da mit mir durchgehen möchte. Und ich möchte gerne für dich beten, dass Gott wirklich dich vorbereiten kann auf eine zukünftige Ehe. Und wenn du sagst, Herr, da gibt es einige Sachen, da sind Baustellen, da sind Kämpfe, dann möchte ich gerne für dich beten, dass Gott der Sieger ist. Und wenn dich das trifft, dann lade ich dich ein, mutig die Hand zu heben, sagen, Gott, ich möchte, dass du mich veränderst, möchte, dass du mir deinen Sieg gibst, möchte Vergebung empfangen. Und da möchte ich gerne für dich und für euch beten. Wenn dich das trifft, kannst du gerne die Hand heben. Jesus, ich danke dir dafür, dass du am Kreuz ja unsere Schuld gesühnt hast. Und ich danke dir dafür, dass du die Kraft und die Autorität hast, so zu leben, wie du das möchtest. In Reinheit, dir zur Ehre. Und ich bete für jeden einzelnen Herr, der ja spürt, wo du arbeitest. Bete, Herr, dass du Charakter schenkst, der dich ehrt. Bete, dass du Denken und Verhaltensweisen gibst, Gott, die ja, dir wohlgefallen und die auf eine Beziehung hin wirklich gut vorbereiten. Bete da, wo Einzelne kämpfen, Gott, dass du Sieger bist, dass du Kraft gibst, zu Versuchungen Nein zu sagen und dass du stärkst und eine Freude gibst, mit dir und für dich zu leben. Gott, ich bete, dass du segnest, dass du beistehst, Gott, und dass du Männer und Frauen schenkst nach deinem Bild und zu deiner Ehre. Und dann möchte ich für die beten, die sagen, ja, ich spüre einfach eines Tages den Partner finden zu wollen und heiraten zu wollen. Und vielleicht bist du auch einer, der schon lange wartet. So, ich möchte gerne für alle die beten, die sagen, ja, ich wünsche mir einen Partner und ich möchte den Richtigen, die Richtige irgendwann kennenlernen. Ja, wenn dich das trifft, dann auch hab den Mut, einfach die Hand zu heben und sagen, ja, das bin ich. Und dann möchte ich sehr gerne für euch beten, weil ich erlebt habe, dass Gott führt und dass Gott versorgt. Jesus, und ich bete Gott, Herr, dass du siehst jedes einzelne Herz und jede einzelne Sehnsucht und jeden einzelnen Wunsch. Und ich bete Gott, Herr, dass dein Wille geschieht und dass du für jeden Einzelnen zur richtigen Zeit den richtigen Partner gibst. Ich bete, dass du zeigst, was jeder Einzelne dazu tun kann. Aber ich bete Gott, Herr, dass du auch souverän Situationen gibst, wo das möglich ist. Bete, dass du Versorgung gibst, dass du neuen Glauben schenkst, dass du Vertrauen in dich gibst, Gott, dass du ein guter Herr bist. So bete ich, Herr, für uns alle, Gott, um deine Führung und deine Leitung. Du bist Gott, du bist gut, dir sei alle Ehre. Amen.
Ich denke, das Beste, wie wir diesen Abend benutzen können, ist, dass wir all diese Weisheit, die wir gehört haben, wirklich wieder und wieder hören. Dass wir die wieder, spiel ruhig weiter, ich will auch noch aus der Dings lesen. Dass wir du musst damit